wenn wir jetzt hören, dass ein Fünftel der Kinder armutsgefährdet ist. Das ist ja keine Leistung des Systems, in dem wir leben, dass dann, hey, wir haben nur ein Fünftel der Kinder, die sind armutsgefährdet.
Genau, es ist ein Skandal, dass das so ist.
Ja.
Also ein Fünftel, das muss man sich ja mal vorstellen, in einer Klasse von 20 Kindern oder so, wären es schon vier. Ja, also das ist ja völlig verrückt.
Im Jahr 2021 hat das Jugendamt mehr als 59.900 Fälle von Kindeswohlgefährdung festgestellt. Der Deutsche Kinderschutzbund ist ein bundesweit vertretener gemeinnütziger Verein und stellt eine Lobby für Kinder dar. Er wurde 1953 gegründet und ist ein Dachverband von Landesverbänden, die derzeit etwa 430 Ortsvereine repräsentieren. Heute geht es ja um das Thema Bekämpfung von Kinderarmut. Mit wem spreche ich denn heute überhaupt?
Hallo, ich heiße Daniel Grein, ich bin der Bundesgeschäftsführer des Kinderschutzbunds, der in seiner, sag ich mal, Struktur zumindest schon vorgestellt wurde. Aber insgesamt geht es uns natürlich um das gute Aufwachsen von Kindern in diesem Land. Da ist die Struktur quasi jetzt nicht so erheblich, sondern darum, dafür, was wir so thematisch machen. Und Kinderarmut ist eins unserer wichtigen Themen.
Kinderarmut. Viele Kinder sind davon betroffen. Wie sieht denn da so ein Beispielalltag aus? Gibt es das, so ein Beispielalltag von einem Kind mit Kindesarmut?
Ja, ich glaube, das ist jetzt, wir müssen, glaube ich, erstmal kurz definieren, worüber wir reden, bevor wir über
Das
sowas
ist
reden.
vielleicht besser so, ja.
Genau, also wir reden ja ungefähr darüber, dass 20% der Kinder in Deutschland armutsbetroffen sind, in einer Armutsrisikolage leben. Das
Ja.
bedeutet, dass die Familien, in denen sie leben, weniger als 60% des durchschnittlichen Einkommens in Deutschland haben. Das ist eine relative Armut. Das ist immer wichtig dazu zu sagen, weil viele Leute sagen, in Deutschland gibt es doch keine Armut, verhungert ja vermeintlich keiner. Das ist eben eine relative Armut, die bezieht sich auf den allgemeinen Wohlstand, auf das, was Leute so ermöglichen können in dieser Gesellschaft und was eben nicht. Und Kinder, die in so einer Armutsrisikolage leben, die können eben vieles nicht. Also kulturell teilhaben, denen
Ja.
fehlt es an materiellen Möglichkeiten, denen fehlt es an gesundheitlichen Möglichkeiten, die haben nicht die gleichen Chancen im Bereich von Bildung und Ähnlichem. Und deswegen geht es weniger jetzt um den Alltag eines armen Kindes. Der unterscheidet sich, was in die Schule gehen, sich mit Freunden treffen, na, da fängt es vielleicht schon an, nicht so sehr von anderen Kindern,
Ja.
aber von den Möglichkeiten, was Kinder haben. Die Frage von Armut ist auch eine Frage von Chancengerechtigkeit, eine Frage von gutem Aufwachsen, eine Frage von gerechtem Aufwachsen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir eher in die Richtung gucken, was ist Kindern verwehrt, die in Armutsrisikolagen leben.
Gibt es denn da so ja, Beispiele, was dann zum Beispiel nicht geht? Also du hattest jetzt Bildung angesprochen, da hatten wir auch mal eine Themenwoche zugemacht bei uns, dass es da deutliche Unterschiede gibt, ob Kinder jetzt aus einem Haushalt kommen mit Akademikereltern oder nicht. Gibt es da noch so Beispiele?
Genau, bei Bildung hast du gerade angesprochen, ich glaube, da ist es ziemlich eindeutig, da geht es viel um Förderung und Bildungsanspruch des Elternhauses. Ich glaube, interessant wird es auch da, wo wir über soziale Teilhabe reden, wo wir darüber reden, was machen Kinder und Jugendliche eigentlich und was ist für mich als Kind oder als Jugendlichen eigentlich möglich. Das fängt bei so kleinen Dingen an, wie kann ich mir das bei Kindern das Spielzeug leisten, das alle haben? Bekomme ich das? Habe ich irgendwas Sinnvolles zum Anziehen, habe ich das richtige Material. Das geht aber auch darüber hinaus, an welche kann ich eine Sportart machen, kann ich ein Instrument lernen, sowas. Und wenn es um Jugendliche geht, geht es auch um die Frage, kann ich eigentlich weggehen, kann ich mit den anderen mithalten, Dinge, die vielleicht für andere selbstverständlich sind. Gern wird das Beispiel bemüht, aber ich halte es nicht so an den Haaren herbeigezogen, dass die Frage ist, kann ich auf einen Kindergeburtstag gehen, da muss ich ein Geschenk mitbringen, das wird auch irgendwie von mir erwartet, kann ich auch Leute zu mir nach Hause einladen, habe ich überhaupt ein Zimmer, wo ich Leute einladen kann. Ja, also der Alltag, den Kinder und Jugendliche erleben, der für viele Kinder und Jugendliche vielleicht ganz normal ist, ist ein Alltag, der für Kinder und Jugendliche in Armutsrisikolagen erstens materiell schwer ermöglichbar ist und manchmal auch mit Scham behaftet ist, weil die Frage, möchte man sagen, ich bin arm, ich kann mir XY nicht leisten, ich habe kein Zimmer, wir können uns das nicht leisten. Das ist was nicht einfach dahingesagt wird, das ist Symptom, Scham behaftet, es wird oft versteckt und schließt deswegen stark aus.
Jetzt ist die Frage, was macht ihr da jetzt? Was könnt ihr da machen?
Ja, ich glaube, es geht erstmal nicht darum, was wir als Kinderschutzbund machen. Wir können vor allem mal darauf hinweisen, was die Wege wären, mit denen man Kinderarmut bekämpft. Weil das muss die gesamte Gesellschaft tun, muss Politik tun und Gesellschaft. Drei grundsätzliche Punkte gibt es aus meiner Sicht, die relevant sind in der Bekämpfung von Kinderarmut. Und das ist erstens gute existenzsichernde Arbeit für die Eltern. Das ist eine sachgerechte Sicherung des Existenzminimums von Kindern. Und das ist qualitative und hochwertige Infrastruktur, die auch für Kinder und Jugendliche zugänglich ist. Mhm. Also die Kombination aus allen drei Dingen würde Armut sehr stark bekämpfen und Kindern die Möglichkeit geben und die Chancengerechtigkeit, die sie brauchen. Und die konkrete Frage, was macht der Kinderschutzbund da? Ja, er setzt sich exakt für all diese Dinge ein. Mhm. Also in dem Bereich der monetären Leistungen, vor allem mit der Frage des Existenzminimums für Kinder, wie sichern wir quasi ab, dass Kinder gut ausgestattet sind, rein monetär, mit Geld? Was für ein System brauchen wir dazu? Wir sprechen uns ja seit 10 Jahren oder länger für eine Kindergrundsicherung aus. Und es braucht natürlich auf der anderen Seite auch eben qualitativ gute Infrastruktur, die eben zugänglich ist, also offen ist, da ist für Kinder und Jugendliche. Und das bieten wir zum Teil auch an, aber das ist was insgesamt in der Breite vorhanden sein muss. Da reden wir über Schulen und Kitas, die funktionieren müssen. Wir reden aber auch über Jugendzentren, wir reden über Sportvereine, die alle zugänglich sein müssen für alle Kinder. Und nur in der Kombination zwischen der Geldleistung, die wichtig ist, die aus meiner Sicht erstmal immer die Nummer eins darstellt, und dieser Infrastruktur, also in der Kombination, haben wir eine sinnvolle Armutsbekämpfung. Ja, und Eltern brauchen halt Arbeit.
Ja, also wirklich ein sehr, sehr breites Feld von Sachen, die da eigentlich passieren müssten. Wie sieht das denn aus? Kann man Kontakt zu euch aufnehmen, wenn man in so einer Situation ist? Prangert ihr das dann an, oder?
Ja, wir prangern ja Kinderarmut an sich an, nicht als individuelle Leistung. Wir sagen nicht, wir haben hier ein 5-jähriges Kind. Das bringt auch überhaupt nichts. Wir haben ein systemisches Problem. Ja. Wir haben natürlich auch das Problem bei den Individuen. Natürlich. Und dafür braucht es ja genau diese Angebote. Wir haben Beratungsstellen, natürlich, nicht nur wir, nicht nur der Kinderschutzbund. Es gibt viele Stellen, die sich vor Ort mit Angeboten und Beratung kümmern. Aber das, was ich gerade versucht habe aufzuzeigen, ist, dass wir ein Problem haben, dass das System nicht armutsbekämpfend genug ist. Mhm. Und zwar in seiner Breite. Und es ist ja überhaupt nicht so in der Gesellschaft, dass wir nichts gegen Kinderarmut tun würden. Wir haben fast 150 Familienleistungen. Wenn ich jetzt nur mal von den Geldleistungen hergehe, die lassen wir uns fast 200 Milliarden kosten in diesem Land. Und da fragt man sich ja schon, warum haben wir dann eigentlich noch Kinderarmut? Ja. Und das liegt ein bisschen daran, dass das System nicht zielgenau da funktioniert, wo es hin soll. Und deswegen plädieren wir ja sehr stark dafür, das System zu verändern. Hm.
Wird das denn auch umgesetzt? Also ich meine, vermutlich ja nicht, wenn wir jetzt hören, dass ein Fünftel der Kinder armutsgefährdet ist. Das ist ja keine Leistung des Systems, in dem wir leben, dass dann, wir haben nur ein Fünftel der Kinder, die sind armutsgefährdet.
Genau, es ist ein Skandal, dass das so ist. Ja. Also ein Fünftel, das muss man sich ja mal vorstellen, in der Klasse von 20 Kindern oder so, wären es schon 4. Ja, also das ist ja völlig verrückt. Es ist völlig verrückt, dass wir das immer noch haben und trotzdem so viel Geld ausgeben. Und deswegen brauchen wir ein neues System, wie zum Beispiel eine Kindergrundsicherung, die, sage ich mal, das System vom Kopf auf die Füße stellt. Wir brauchen eben auch diese Infrastrukturfragen, aber wie gesagt, als Bundesverband setzen wir uns sehr stark für diese Fragen der Geldleistungen ein, weil das eine Bundesregierung machen kann, während die Frage von hochwertiger Infrastruktur, Schulen, Kitas oder auch Jugendzentren, Angebote etc. vor allem in Ländern und Kommunen sind. Alles zusammen muss wirken. Aber für uns ist erstmal diese Frage, hier wird sehr viel Geld für verschiedene Sozialleistungen ausgegeben, die nicht den Effekt haben, den sie haben sollten. Und da müssen wir ran. Und eigentlich ist es ja auch sogar an vielen Stellen klar, warum sie nicht funktionieren. Also zum Beispiel haben wir eine Geldleistung, die heißt Kinderzuschlag. Mhm. Der Kinderzuschlag ist dafür da, dass wenn man wenig verdient, aber sich selbst noch quasi über Wasser halten könnte als Vater, Mutter, als Familie, aber eigentlich nicht mehr genug Geld verdient, um auch noch das Kind zu ernähren, versucht diese Leistung, dass die nicht in die SGB-II-Leistung fallen, also in Hartz IV. Ja. Also man kriegt zusätzlich zu seinem Gehalt noch diesen Kinderzuschlag, der quasi einen über diese Armutsschwelle heben soll. Dieser Kinderzuschlag, den rufen nicht mal 30% der Leute ab, die ihn eigentlich kriegen könnten. Hm. Also wir haben eine Leistung, aber 100% müssten die kriegen können, weil sie Betroffene sind, aber nicht mal 30% nehmen ihn.
Liegt das auch wieder an der Bürokratie oder?
Ja, die Leute, es gibt, die Leute wissen nicht, dass sie das können. Hm. Viele Leute wissen gar nicht, es gibt hier eine Leistung, die steht mir eigentlich zu, die müsste ich doch kriegen können. Zweiter Punkt ist, es ist schambehaftet. Ich muss sagen, ich bin arm, brauche eine Leistung. Und das dritte ist, es ist aufwendig. Ich muss Nachweise erbringen. Ja, vielleicht ist das Gehalt mal 2 Monate niedrig, dann geht es vielleicht wieder hoch. Ich hoffe, das geht jetzt auch mal so. Es ist ziemlich aufwendig, etc. Also wir haben ganz verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass Menschen die Leistung, die an sich richtig ist, die sinnvoll ist, nicht in Anspruch nehmen. Und dann, wir reden ja klassisch da vom Working Poor, also Leute, die arbeiten, aber trotzdem arm sind. Dass die nicht das Geld bekommen, das wir eigentlich im System dafür vorgesehen haben. Also brauchen wir eine Leistung, die das einfacher macht für die Leute, die das weniger schambehaft macht, die das weniger bürokratisch macht und die wirklich ankommt, und zwar zu 100% bei denen, die es brauchen.
Das ist eigentlich schon krass, dass es dann, obwohl es ja eigentlich diese Möglichkeiten gibt, dieses Problem anzugehen, dass dann nichts gemacht wird. Woran kann das denn liegen?
Ja, ich würde jetzt... Mir ist das zu pauschal zu sagen, es wird nichts gemacht. Es wird immer
wieder. Was ist denn geplant?
Genau, die aktuelle Bundesregierung plant ja, die Kindergrundsicherung umzusetzen. Wir haben da auch hohe Hoffnungen drauf, dass sie auch wirklich umgesetzt wird. Die Forderung danach ist ja, diese ganzen verwirrenden Leistungen, die wir haben, die sehr bürokratisch sind, die auch in verschiedenen Rechtssystemen liegen. Mal ist es Sozialrecht, mal ist es Steuerrecht, mal geht's an die Eltern mal, also es ist sehr verwirrend, man nicht ganz widerspruchsfrei und nicht einfach zu durchschauen, die zusammenzuführen zu einer einzigen Leistung, einer Leistung, die für alle Kinder da ist, für das ärmste Kind bis zu dem reichsten Kind, aber natürlich im Sinne seiner Bedarfe. Das heißt, ich habe eine Leistung, die dort, wo wirklich keine Kohle vorhanden ist, die maximale Wirkung hat, da ist viel Geld da, und dann schmilzt diese Leistung mit dem Haushaltseinkommen, je mehr Geld die Eltern verdienen, immer weiter ab. Ja. Aber das heißt auch, Kinder, wo die Eltern ordentlich verdienen, bekommen diese Leistung, weil die bekommen ja jetzt auch schon Geld, das Kindergeld nämlich, oder irgendwann sogar den Steuerfreibetrag. Und das ist ja, kann man sagen, auch so eine kleine Absurdität, dass wir ja Kinder von sehr reichen Eltern, also die sehr viele Steuern bezahlen, mit dem Kind, mit dem Freibetrag quasi eigentlich mehr fördern finanziell als die Kinder, wo die Eltern nicht ganz so viel verdienen. Das heißt, da lassen wir uns das ein bisschen mehr kosten. Deswegen würde es auch Sinn machen, für alle Kinder diese Entlastungswirkung des Steuerfreibetrags, also das, was jetzt die Leute, die ungefähr, bei Einzelverdienern ungefähr über 50.000 Euro im Jahr verdienen, brutto, dass das quasi dieser Betrag für alle gilt und bis dahin diese Leistung abschmilzt. Das würde, das wäre ein System, das würde ein bisschen gleich behandelt, also ein bisschen mehr gleich behandeln, und es würde zielgenauer wirken, nämlich da, wo Armut da ist, stecken wir das meiste Geld hin und wir schmelzen es ab mit dem steigenden Haushaltseinkommen. Und wenn wir das hinkriegen, dass es auch noch unbürokratisch funktioniert, also ohne große Anträge, hochdigital, der Staat hat sehr viele Daten von uns. Der wird irgendwie, wenn oft nicht genutzt, aber eigentlich weiß der Staat relativ viel über die Einkommenssituation. Wenn das vollautomatisch oder sehr, sehr einfach laufen würde, dann würden wir es auch erreichen, eine hohe Inanspruchnahmequote, heißt es ja. Also Leute, die das in Anspruch nehmen, zu erreichen. Beim Kindergeld zum Beispiel haben wir sie fast von 100%. Es scheint also eine relativ einfache Leistung zu sein. Ja. Nur interessant, die Leistung Kindergeld kommt nicht bei Leuten an, die im Sozialgesetzbuch 2, also im Hartz-IV-Bezug oder jetzt Bürgergeldbezug sind. Da wird das nämlich verrechnet. Also die Leistung, die bei fast allen ankommt, wird dagegen gerechnet.
Bei den das ist Leuten, auch krass, die dass im ALG II dann das einfach wieder abgezogen wird. Das finde ich auch eigentlich, also das kann man nicht verstehen, finde ich.
Systematisch ist das schon, also es macht schon Sinn in dem System, wenn man schaut, was ist das für eine Leistung. Aber in der Tat würde ich zustimmen, ein Problem ist ja, dass man die Sachen nicht versteht. Also wenn man in der Materie tief drin ist, versteht man schon, warum welche Leistung wie ist und welche Geschichte sie hat und wie sie sich auf eine andere Leistung bezieht. Das Problem ist nur, wenn man halt kein Experte im Sozialrecht ist, hat man sehr schwer, sehr wenig Möglichkeiten zu verstehen, warum ist es denn so, warum wird hier das Kindergeld angerechnet, warum kommt hier der Kinderzuschlag, warum wird die Unterhaltszahlung bei Alleinerziehenden hier gegengerechnet oder hier hälftig und so weiter. Das ist eine Wissenschaft für sich. Und eine Wissenschaft aus einem Sozialsicherungssystem zu machen, ist natürlich ein Problem. weil wir jetzt nicht davon ausgehen können, dass Leute, die von Armut betroffen sind, besonders viel Zeit und viel Energie drauf verwenden können, sich mit den Tücken eines solchen Systems auseinanderzusetzen.
Ja. Ja, was du jetzt beschreibst, was sein könnte, das klingt, finde ich, leider sehr utopisch.
Da möchte ich widersprechen, weil also bis vor wenigen Jahren war das eine Forderung, die wir als Kinderschutzbund mit anderen, mit vielen anderen Organisationen im Bündnis Kindergrundsicherung gefordert haben, die quasi keinen klassischen Widerhall fand in der Politik. Die Politik hat sehr stark in ihrem System noch agiert. Aber aktuell plant die Bundesregierung ja eine Kindergrundsicherung und wir erwarten eigentlich jetzt im Februar die ersten Eckpunkte dieser Kindergrundsicherung. Ob das diese Kindergrundsicherung ist, die ich gerade beschreibe und die wir sie uns vorstellen, das kann ich erst beurteilen, wenn das Familienministerium seine Eckpunkte dann auch wirklich vorlegt. Aber alles, was wir hören und alles, was die Bundesministerin bisher so gesagt hat, geht zumindest in die Richtung, die wir uns vorstellen. Also ich würde die Hoffnung an der Stelle nicht aufgeben oder die Idee der Kindergrundsicherung in den Bereich der Utopie vertagen. Also aus meiner Sicht ist es ein aktuelles politisches Projekt und genau deswegen darf man im Moment nicht müde werden zu betonen, wie wichtig es ist, Kinderarmut zu bekämpfen und dafür Kindergrundsicherung als ein zentrales Instrument auch zu verstehen. Weil nur wenn wir diesen Druck da richtig hochhalten, dann kann es vielleicht auch mal sein, dass diese Bundesregierung an der Stelle liefert. Genau, ich möchte, was das Monetäre angeht, auch gar nicht zu nerdig werden, weil es eben sehr komplex ist. Ich glaube, die Botschaft ist mir schon wichtig zu sagen, dass wir dieses, sage ich mal, nerdige System nutzen müssen, um zu sagen, wir bauen da was anderes draus, was auch wirklich da ankommt, wo wir es brauchen. Ja. Und gleichzeitig darf man, das hatte ich zu Anfangs auch gesagt, die Frage der Infrastruktur nicht aus dem Blick verlieren. Wir verlieren Kinder und Jugendliche auch im Bereich von Schulen und Kitas. Auch da ist man besser aufgestellt, wenn man aus Verhältnissen kommt, die ökonomisch besser gestellt sind. Schule wirkt eben halt überhaupt nicht armutsvermeidend. Also im besten Fall erhält man da irgendwie so den sozialen Status quo, aber dass man quasi, dass Schule so nivellierend wirken würde, zu sagen, da werden die besonders gefördert, die zu Hause nicht gefördert werden, das ist offensichtlich nicht
so. Ja.
Und also das heißt, im Bereich der Infrastrukturen, Betreuung, Erziehung, Bildung etc. müssen wir hinschauen und wir müssen hinschauen, an dem Punkt Räume für Kinder und Jugendliche zu öffnen. Und das meine ich jetzt nicht in einem Sinne von Raum aufschließen, sondern eher so in einem metaphorischen Sinne Räume, weil wenn wir eine Gesellschaft haben, wo quasi alles Geld kostet, hängen wir immer die ab, die halt keins haben. Oder je weniger Geld sie haben, desto mehr sind sie abgehängt. Also brauchen wir stärker die Möglichkeit, Orte und Angebote zu haben für Kinder und Jugendliche, die völlig unabhängig davon sind, was sie für einen ökonomischen Hintergrund haben. Und diese Orte, die wir mal stärker hatten, die werden ja auch zurückgedrängt. Also wenn ich an sowas wie Jugendzentren, selbstverwaltete Orte und etc. denke, sowas findet immer weniger statt, weil Kommunen das irgendwie nicht so wichtig finden und dann einsparen. Das darf nicht passieren. Auch das gehört zur Armutsprävention dazu.
Ja, und ist auch wieder ein Problem im System, in dem wir leben.
Ja, eine Prioritätensetzung in dem Fall oft.
Ja.
Da wird sowas als nicht wichtig erachtet und wir müssen da Kinder und Jugendliche mit ihren Bedarfen stärker in den Blick nehmen.
Dankeschön für dieses sehr interessante und spannende Gespräch. Ich habe gar nicht gemerkt, dass 20 Minuten schon um sind. Es ist ja auch ein spannendes Thema und sehr, sehr, sehr wichtig. Genau. Ja, vielen Dank.
Ja, bitte.